2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Tendel die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, 11. April, fast 19.10 Uhr, bisschen später, es läuft nämlich schon das Topspiel des Abends. Mein Name ist Mike und wie vor dem Spiel beim SC Freiburg spreche ich erneut mit Sven. Guten Abend.
Hallo Mike, schönen guten Abend.
Ja, du hattest vorher gesagt, wenn ihr wieder so spielt wie in Fürth, dann gewinnen wir und das auch zu Recht. Habt ihr denn wieder so gespielt wie in Fürth?
Wir haben, was meine Nerven angeht, nicht viel besser gespielt als in Fürth. Also es war wieder anstrengend. Es war aber nicht so anstrengend wie in Fürth, dazu später mehr. Insgesamt war die Leistung des SC deutlich besser als gegen Fürth. Also insofern war das schon okay, wie es ausgegangen ist. Das okay. War schon in Ordnung so.
Wir spoilern jetzt mal brutalst. Ihr habt 4-3 gewonnen.
Jetzt schalten alle weg.
Genau. Wer also bisher Newsseiten nicht verfolgt hat und sich extra auf den Millern-Ton gefreut hat, schade, wir haben wieder nicht gewonnen.
Sorry, tut uns leid an der Stelle.
Ja, vielleicht fangen wir so ein bisschen mit dem Drumherum an. Es war schönstes Wetter im Breisgau, wie du es ja unseren Fans im Auswärtsblock auch erhofft hast oder prophezeit hast, wie auch immer. Und der Stadion war ausverkauft. Das ist dieses Jahr ja auch nicht bei jedem Spiel so.
Nee, es ist relativ oft so. Also man muss sagen, auch in Freiburg hat in den letzten Jahren so dieser Boom des Fußballs stattgefunden. Also die Gästeblöcke sind deutlich voller, als sie früher waren, wenn der SC auswärts fährt. Es kommt auch mal vor, dass Karten für ein Spiel komplett weg sind, relativ schnell. Die Karten für Heimspiele sind immer sehr, sehr gut weg. Also es ist oft so, dass, wie soll ich sagen, der Heimbereich ausverkauft ist. Jetzt muss man sagen, das war in Freiburg nicht immer so, seitdem ich zum SC gehe. Es gab auch Zeiten, da bist du einfach, früher bist du sonntags einfach hin und wusstest, du kaufst dir eine Karte und gehst rein ins Stadion. Die Zeiten sind komplett vorbei. Also wo du denkst, dass du jederzeit noch einen Stehplatz bekommen kannst, wo im Endeffekt nur die Spiele gegen Bayern und VfB Stuttgart wirklich frühzeitig ausverkauft waren und für alle anderen du noch Karten bekamst, die Zeiten sind komplett rum. Mhm. Und das ist schon auch in Freiburg eine Entwicklung, die nicht selbstverständlich ist. Auch was auswärts mittlerweile mitfährt, das ist für Freiburger Verhältnisse wirklich enorm. Und da hat es auch der Abstieg keinen Abbruch getan. Das hat sich wirklich beibehalten. Und man sieht ja auch das Stadion geplant für 35.000. Manche mögen sagen, zu groß. Andererseits, wenn die Nachfrage nach Karten so weiter bleibt, ist es besser, ein Stück mehr Spielraum nach oben zu haben, als jedes Mal gucken zu müssen, dass du gerade den Bedarf befriedigen kannst, der da ist.
Ja, also ich bin mit unserem Stadion, ich meine, wir haben ja auch innerhalb weniger Jahre das Ganze von 20 auf 30 erhöht, haben aber den Vorteil, dass es eigentlich immer noch, vielleicht abgesehen von ein paar Business-Seats, zu jedem Spiel ausverkauft ist und vielleicht je nach Gegner auch mal dann im Gästeblock ein paar Lücken sind. Ich würde es aber auch nicht größer haben wollen. Also natürlich ist es ein bisschen von einem hohen Ross herunter, weil ich habe eine Dauerkarte und muss mir darüber keine Gedanken machen. Und ich weiß, es gibt genug Leute, die gerne eine Dauerkarte hätten, keine kriegen. Und die Warteliste umfasst inzwischen, glaube ich, über 10.000 Leute. Sprich, die können auch sich sicher sein, dass es in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich keine Dauerkarte geben wird. Aber umso größer das Stadion, desto mehr, in Anführungsstrichen, ja, ich will das jetzt nicht zu abwertend sagen, aber umso mehr Eventpublikum hast du dann halt auch dabei und das tut der Stimmung nicht zwingend gut.
Ja, jetzt ist es nicht so, dass Freiburg, wie soll ich sagen, seit Jahren bekannt ist als Hexenkessel. Auch da hat sich viel gebessert, aber das ist nun, ja, also St. Pauli hat da nochmal natürlich eine ganz andere Stimmung und das ist nochmal ganz anders gewachsen. Also das ist in Freiburg jetzt nicht so der Fall. Und da geht es einfach auch darum, das habt ihr ja schon perfektioniert, ein Stück weit mit dem Umbau Einnahmen zu generieren als Thema. Also es geht schon darum, das Stadion auch mit so einer Größe zu haben, dass du beim ausverkauften Stadion eben auch die entsprechenden Einnahmen hast und nicht wie momentan, selbst bei ausverkauftem Stadion in der Bundesliga immer deutlich hinterher hinkst aufgrund des Mangels an Vermarktungsmöglichkeiten, die du einfach brauchst an der Stelle.
Ja, gut, aber da seid ihr dann wenn es denn dann fertig sein wird.
Ich habe ja gelernt, nicht vor 2019 habe ich ja während dem Spiel wieder gehört.
Insofern. Ja,
Wir haben ja noch lange Zeit, uns am Schwarzwaldstadion zu erfreuen.
Und am Gästeblock, genau. Und ja, ich habe übrigens, und das erst nach unserer Aufnahme haben wir die Hauptsendung des Millantons aufgenommen. Und ich weiß nicht, ob du das gehört hast, unser Fanbeauftragte schwärmte in den höchsten Tönen von der Freiburger Polizei. Ironie-Ende, die bei einem der letzten Spiele die Sonnenbrillen wegen des Vermummungsverbots im Gästeblock untersagt hatte. Ihr seid ja echt lustig da.
Ich kann dazu nichts sagen. Das Thema ist einfach, dass Freiburg als Verein eine sehr, sehr offene Politik lebt. Dass aber auf der anderen Seite du hörst, was den Umgang mit Gästefans angeht. Zum einen ist der Block eine Katastrophe, das haben ja auch einige geschrieben, die nicht sahen vom Spiel, die meinten, sie hätten ein 0-0 gesehen, weil sie den Block nicht sahen. Dann hast du die andere Form, dass du immer wieder hörst, dass die Ordner unglaublich restriktiv und extrem unfreundlich sein sollen. Und auch die Storys, die du über die Polizei in Freiburg hörst, sind immer wieder, ja, also extrem befremdlich, weil es passt eigentlich nicht zu dem, wie sich der Verein gibt, präsentiert und auch die Art und Weise seines Auftretens. Also der SC ist ja ein sehr kommunikativer, sehr offener Verein in der Fanarbeit. Da passiert wenig von oben nach unten durchdekliniert. Ja, es passt nicht zusammen, wie man da mit Gästen umgeht. Und das ist eigentlich auch, ja, hat mit dem, was ich mit Freiburg verbinde, was ich auch mit dem SC verbinde und den Werten, für die der Verein steht, eigentlich nichts zu tun. Kann man nur immer wieder sagen.
Ja, sehr schade, aber vielleicht wechselt man mit dem Stadion ja auch mal so was für die Polizei aus. Ist wohl weniger zu erwarten, aber man darf.
Man könnte ja mal mit dem Innenministerium reden, wobei das Innenministerium in Baden-Württemberg momentan noch von der SPD geführt ist, die ja immer zeigen muss, dass sie die bessere CDU ist, wenn sie das Innenministerium hat. Und da ist es leider auch so.
Man könnte ja auch bei der Wahl einfach mal ganz anders entscheiden, aber ihr seid da ja eigentlich auf einem verhältnismäßig liberalen Weg unterwegs.
Aber ich wähle ja nicht in Baden.
Ach so.
Aber das ist ja ein anderes Thema. Okay.
Gut, kommen wir zum Spiel an sich. Ich habe das Ganze am AFM-Radio verfolgt und hatte gerade das Ganze eingepegelt und zack, 0-1. Und war ja einfach auch, also Entschuldigung, natürlich 1-0 aus Sicht des neutralen Beobachters. Und da kann man ja sogar noch froh sein, weil es hätte ja schon nach 12 Sekunden klingeln können, weil, und darüber hatten wir vorher auch spekuliert, Herr Petersen hat gespielt
und Herr Petersen hat gespielt gemeinsam mit Herrn Niederlechner. Das haben wir in dieser Form noch nie erlebt. Das war einfach dem geschuldet, oder nicht geschuldet, sondern es war einfach so, dass mit Chico Höfler eine 6 ausfiel und Mike Franz dann nach hinten gerutscht ist. Und dadurch sozusagen eine Position im Offensivverbund frei wurde und die eben mit Nils Petersen besetzt wurde. Hatten aus meiner Sicht nicht so überzeugend funktioniert, trotz der 4 Tore. Jetzt kann man sagen, wer 4 Tore macht, hat recht, natürlich. Aber das Konstrukt Niederlechner-Petersen kam vorne nicht so zur Geltung, wie man es vielleicht sich gewünscht hätte, erwartet hätte, was auch immer. In den Kickernoten, lustigerweise, ist Nils Petersen der einzige Freiburger mit einer 4. Mhm. In den Kickernoten ist bei St. Pauli nur ein Spieler, der besser ist als eine 4. Ich weiß nicht, was die für ein Spiel gesehen haben. Das liest sich, wenn ich mir die Einzelnoten anschaue, wie so ein 4-0 oder so.
Ja, das stimmt.
Also Freiburg alle mit 3, kämpft mit einer 2 Spieler des Spiels. Und bei St. Pauli hat Hornschuh mit 3,5 die beste Einzelnote. Da kann irgendwas lief da schief. Auf jeden Fall, hat nicht ganz gepasst, aber vollkommen egal. Petersen gleich mit einer Riesenchance. Und wen man herausheben muss, das habe ich auch gestern mit einem Tweet während des Spiels getan, ist Pascal Stenzel, der in der Winterpause von Dortmund ausgeliehen wurde, von der U23. Und der, seitdem er gespielt hat, hat der SC jedes Spiel gewonnen. Was jetzt nicht nur an ihm lag, aber der da wirklich eine beeindruckende Entwicklung beim SC genommen hat und auch gestern ein sehr, sehr auffälliges Spiel gemacht hat auf der rechten Seite, der dann einfach nach dem Eckball, war eine kurz ausgeführte Ecke, den Schuss nahm, Himmelmann nicht so gut aussah, in die Mitte abklärte und Kempf dann den Abstauber gab zum 1-0. Stenzel muss man wirklich herausheben, dessen Entwicklung da auf der rechten Abwehrseite. Das ist ja so ein bisschen Sorgenkind des SC gewesen, was Verletzungen anging über die Runde mit Lukas Kübler, der vor der Saison kam, der noch kein einziges Spiel gemacht hat, weil er dauerverletzt ausfällt. wirklich eine Lösung gefunden und dass der den Mut hatte, da so abzuziehen und dass dann Kempf natürlich den Abstauber nimmt. War ein schöner Start. War auch bei mir so, dass ich gerade sozusagen gepegelt hatte, dass die Chance von Petersen noch in der Wiederholung gesehen hatte. Und dann steht es 1-0. Gefiel gut.
Die Moderatoren waren sich später nicht ganz einig oder insgesamt die Presse, wie denn da die Rolle von Robin Himmelmann zu bewerten sei. Er selbst hat gesagt, der flattert halt, er will ihn zur Seite klären und dadurch, dass er im letzten Moment noch so eine kleine Biegung macht, kriegt er ihn dann nicht mehr zur Seite geklärt, sondern klatscht ihn da vorne ab. Da sieht man als Torwart natürlich immer schlecht aus, aber ich denke, da kann man ihn vielleicht nicht ganz freisprechen, aber zumindest mildernde Umstände geltend machen.
Der berühmte Satz, an einem guten Tag klärt er den zur Seite. Ja,
sehr schön, das stimmt. Ja, dann ging es weiter mit einem Freistoß der Marke Frech. Du hast mehr gesehen vom Spiel als ich. Ich konnte am Radio ja nur die Hälfte verfolgen, aber trotzdem ist es natürlich so, dass bis dahin St. Pauli die ein oder andere Chance zwar hatte, aber auch nicht wirklich zwingend war. Der Kopfball von T an einem guten Tag macht er den halt rein.
Von Sobota gab es eine gute Chance auf der linken Seite in der 14., wo er aufs lange Eck zieht, wobei aus dem Winkel, da muss der Torwart schon mithelfen, dass er reingeht. Schwolo hat ihn gut geklärt, war aber ein guter Schuss. Dann gab es noch eine Riesenchance von Petersen, der vollkommen frei vor Himmelmann auftritt.
Das war Handball-Rettungstat.
Fußrettungstat. Es gab eine Szene, die war noch vorher in der, ich glaube, 16. oder so, wo Buballa wegrutscht im Zweikampf mit Philipp und der Schiedsrichter auf Foul entscheidet, was aber also bei aller Liebe kein Foul war und wenn er es nicht pfeift, ist Philipp frei durch.
Das stimmt, also das sieht man in der Zeit ganz klar, also es war jetzt auch keine Schwalbe in dem Sinne, sondern
auf keinen Fall.
Und natürlich beschwert er sich dann auch nicht, als der
Schiedsrichter pfeift. Also als Schwalbe war es auf keinen Fall, aber es wäre, also Philipp wäre allein auf Himmelmann gelaufen in dem Moment, wenn das nicht pfeift. Ja, und dann kam eben dieser Freistoß, wir sind ja glaube ich schon Mitte der 30. Aber es zeigt schon, die guten Chancen zu dieser Zeit waren alle beim SC. Also die erste Halbzeit war schon so, dass Freiburg aus meiner Sicht klar überlegen ist jetzt vielleicht etwas zu viel, aber doch dominierend war, die bessere Mannschaft war. Da kam einfach mehr nach vorne aus dem Mittelfeld, da waren mehr Chancen da und da war einfach mehr Betrieb auf dem Platz und die agierende Mannschaft war der SC und ja, der Freistoß von Grifo, den haben andere schon so gemacht, aber das war schon ein sehr geiles Ding, muss man sagen.
Also
20 Meter flach ins rechte Eck, unter der Mauer durch, die komplett hoch springt.
Man sieht so hilflos aus, ne? Ja. Also man springt hoch und versucht dann irgendwie mit dem Fuß noch wieder so nach unten wegzusticheln, aber
geht halt nicht. Du kommst nicht mehr hin. Ich meine, die Nummer ist eben die, wenn du nicht hochspringst. Grifo hat eben unglaublich viele Varianten und schießt die Freistöße wirklich sehr, sehr gut. Weiß gar nicht, wie viele Treffer der jetzt schon hat dieses Jahr.
5 habe ich gelesen irgendwo. Also 5 direkte Freistöße, der nächstbeste in der Liga hat 2. Wobei ich jetzt nicht weiß, wer es ist, aber.
Ja. Das ist schon eine brillante Bilanz, die er da hinlegt. Er hat für Freiburg bisher 13 Tore und 10 Assists. Mal so zu nennen. Das ist für einen Mittelfeldspieler,
nicht so schlecht, ja.
Not so bad, ja. Das ist schon ziemlich gut. Und das Thema ist, wenn du eben nicht hochspringst, dann heißt es wieder, der und der hätte ja hochspringen müssen.
Genau.
Das ist ja so dieser typische Klassiker. Du hast ja nur die Option, wenn du springst hoch. Ich meine, so viele flache Freistöße gibt es nicht. Mir ist gestern einer eingefallen, wo ich dachte, es wäre Messi gewesen, mal in der Champions League von Barcelona gegen Bremen, gegen Wiese. Das war allerdings, hat mich dann Ralf Gunisch korrigiert. Danke nochmal an der Stelle, wenn er es hört. Es war damals Ronaldinho. Das war so ein Ball an der 16er Linie. Die Mauer springt komplett hoch und er schiebt ihn flach rein.
Mhm, ja.
Ja. Keine Chance und der war auch dann noch so gut platziert, dass Himmelmann nicht mehr hinkam. Das kommt ja noch dazu. Ja. Ich meine, der wartet ja auch den Moment noch ab, wie der Ball jetzt kommt. Und es war schon, also Grifo, Freistoß, 18, 20 Meter, die sind da, wie soll ich sagen, einer von dreien musste mit rechnen, dass er zumindest eine Riesennummer gibt. Also Freistöße sind ja häufig so eine Sache, aber Freiburg ist ja auch bei den Standards die mit Abstand gefährlichste Mannschaft der Liga. Das kommt ja auch noch dazu, insofern, ja.
Hattest du denn mit der Halbzeit das Gefühl, das geht hier heute auch sicher seiner Wege, oder warst du aufgrund des Fürth-Spiels immer noch skeptisch?
Ich bin ja eigentlich dauerskeptisch, aber so die erste Halbzeit lief und allem, ja, vor allem auch mit Blick auf euer Spiel gegen Union Berlin, das kam ja noch ein Stück weit dazu. Du hast ja selbst gesagt, die Jungs sind so ein Stück weit im Urlaub, pardon.
Ja, stimmt schon, gefühlt zumindest.
Und dann gehst du mit 2-0 in die Halbzeit, hast das Ding total im Griff und bist wirklich überlegen, ja, dann, also ich habe, für mich war das ein Stück weit, war der Puls unten mit dem 2-0. Das ja. Musst du schon so sagen. Also es war jetzt nicht so, dass ich damit jetzt zwingend gerechnet hätte, dass er nochmal zurückkommt. Mhm. Und das 2-1 war ja jetzt auch nicht so, dass ich es abgezeichnet hätte. Er kam jetzt nicht aus der Halbzeit, hatte riesen Chancen. Da war ja nichts bis dahin.
Nee, und dann fällt Marke Kaktor des Monats.
Nicht ganz. Kaktor wäre gewesen, wenn er immer auf den Hinterkopf, so Piplitzer-mäßig, der hohe Ball auf den Hinterkopf dort gefallen wäre oder so. Aber es war schon ein sensationell schönes Ding, natürlich, klar.
Ja, also Philipp Ziereis ist einer der Spieler, denen ich seit Ewigkeiten ein Tor gönne und der gerade in den letzten Wochen auch teilweise mit Kopfbällen echt Pech gehabt hat. Setzt da jetzt einen Kopfball, der eher über Schwolo hinweg in so einer Bogenlampe fast geht, das Ding an die Latte und dann geht das Ding richtig hoch, fällt irgendwie wieder runter, Schwolo kommt nicht hin, beziehungsweise wird auch bedrängt vom eigenen Mann, von Nerich. Und Nerich schafft es dann, den Ball irgendwie zur Seite wegzulegen und quasi Petersens Oberschenkel anzuköpfen.
Ja.
Von dort geht er dann aus gefühlten 20 Zentimetern über die Linie. Und mein Junior hat sich gefreut, weil kurze Zeit hieß es wohl, T hätte das Tor gemacht. Und immer dann kriegt er vom Herrn Hollywood einen Euro. Aber
oh,
den,
sehr schön.
Ja, den muss ich leider wieder abziehen. Also das wird nichts.
Den hatten wir doppelt an der Stelle. Müssen wir wieder abziehen. Nein, das war wirklich so ein Tor aus dem Nichts, aber es war auch wirklich wieder so, dass du gedacht hast, geht das schon wieder los. Ich weiß nicht, ob du meine Tweets von gestern nochmal nachgelesen hast oder so. Es gab irgendwann einen Tweet, denken die auch mal an meine Nerven.
Ja, aber du bist ja auch ein bisschen empfindlich. Also ich meine, bei der Punktezahl Vorsprung, ne, und da kann man auch mal ein bisschen gelassener.
Ja, mein gehen. Gott, hohes Ross und so, aber ey, Ich komme ja von dieser Warte, dass ich prinzipiell eigentlich davon ausgehe, dass der SC verliert, um dann danach entweder zu sagen, ich habe ja immer recht gehabt, es ist ja so gekommen, oder zu sagen, puh, es war doch besser als gedacht. Aber nein, es war, ja, da denkst du, shit, geht das Thema wieder los, aber es ging ja dann relativ gut weiter und relativ schnell mit dem 3-1.
Ja, ich hatte Herrn Philipp wirklich bis zu unserem Gespräch beziehungsweise dem Fürth-Spiel als Vorläufer des Gesprächs nicht so richtig auf dem Zettel, was ich natürlich einfach nur meinem mangelnden Fußball-Sachverstand zuschreiben muss, wenn ich mir seine Werte der Saison angucke bisher. Aber da war er wieder, ne, marschiert los und dann macht er das sogar mit seinem schwachen Fuß. Einen ähnlich, ja, fulminanten Schuss wie letzte Woche schon.
Ja, aber dieses Mal eher platzierter. Für Himmelmann glaube ich nicht zu halten. Er hat einfach unglaublich viel Platz gehabt und wenn er mit Geschwindigkeit kommt und so abziehen kann, dann ja, dann macht er die einfach. Also die Qualität. Man muss sagen, ihr stellt ja die beste Abwehr der zweiten Liga oder stellt, weiß nicht, ob es noch ist oder so, aber es war auf alle Fälle so, dass St. Pauli, habe ich gestern mehrmals gehört, die beste Abwehr der zweiten Liga stellt.
Ich glaube, die beste Auswärts.
Die beste Auswärtsabwehr, ja, pardon. Die beste Auswärtsabwehr der zweiten Liga, ja. Um gegen die 4 Tore zu erzielen, spricht natürlich schon dafür, was da vorne rumrennt beim SC. Ist nicht so ganz die Auslegware der zweiten Liga, sondern da ist schon einiges da. Und das hast du eben auch beim Tor von Philipp wieder gesehen. Das war schon wieder so eins der Sorte, die siehst du in der zweiten Liga jetzt nicht von jedem Spieler. Mit der Geschwindigkeit, dann den schwachen Fuß zum Abschluss zu nehmen, langes Eck so zu platzieren, ja.
Ja, Ewald war dementsprechend not amused.
Ja.
So, dann waren es wieder 2 Tore. Das Ding schien ja verhältnismäßig dann erneut durch zu sein.
Du hattest dann das Gefühl, so ab der, weiß nicht, 65. oder so, dass, ich will nicht sagen, Freiburg die Luft fehlte, aber du hattest das Gefühl, sie nehmen so ein bisschen das Tempo raus. Sie nehmen so ein bisschen Druck raus, lassen St. Pauli kommen, gucken sich das mal an und du denkst so, jetzt bitte nicht schon wieder diese Scheiße von vorne. Und ja, aber es war tatsächlich so, dass es genau so kam, dass um das Tor dann ein Stück weit gebettelt wurde, um das 3:2. Also St. Pauli kam dann wieder nach vorne, hatte Chancen, hatte mehr Spielanteile. Der SC stand sehr tief, trug nicht mehr besonders viel zum Spiel bei in dieser Phase. Ja, natürlich muss man sagen, irgendwann so nach 65 Minuten hohes Tempo, dann das erste Mal so richtig warm. Also es war der erste Spieltag, wo es jetzt mal auf dem Rasen wieder so richtig ein Stück weit geknallt hat. Mhm. Muss man dann vielleicht auch mal den Gang rausnehmen und zurückschrauben, aber der SC hat defensiv, das hat man gestern auch wieder gesehen, noch nicht die Stabilität im Spiel einfach zu verwalten. Beziehungsweise hat diese Saison in der zweiten Liga defensiv nicht die Stabilität, um dann ein Spiel einfach mal mit 3:1 souverän über die Runden zu bringen, sondern da ist immer noch für Musik gesorgt vom gegnerischen Strafraum. Nun kommt noch dazu, das muss man auch sagen, ihr habt nicht aufgegeben, also es war sozusagen auch mit dem 3:1 dann nicht vorbei in der 70. sondern ihr habt weiter Fußball gespielt, weiter nach vorne gespielt, weiter Betrieb gemacht. Das war, wie soll ich sagen, du hast einige Mannschaften, wenn sie gegen Freiburg spielen, das war in Fürth so, das war gegen Karlsruhe so, das war jetzt gegen euch so, dass Mannschaften, wo du bei anderen Spielen das Gefühl hattest, die sind schon ein Stück weit mit der Saison am Ende, will nicht sagen abgeschenkt, aber sozusagen Spannung runtergefahren und so weiter, dass sie gegen Freiburg nochmal wirklich alles raushauen. Gruß an Dagobert an der Stelle, 95, wenn er es hört.
alles raushauen, ja.
Alles raushauen. Die dann wirklich nochmal sich motivieren und dann nochmal ja, ein Stück weit ein Extra reinbringen. Also auch der KSC hat ja am Sonntag in Kaiserslautern ein Spiel gemacht, was jetzt nicht dazu angetan war, dass du davon ausgehen kannst, dass sie dann nochmal ihr Leistungslimit erreicht haben oder im Heimspiel gegen Paderborn vor ein paar Wochen, ihr gegen Union Berlin. Aber das sind alles Mannschaften, wenn die gegen Freiburg spielen, dann sind sie nochmal präsent, dann sind sie nochmal da, dann wird nochmal die berühmte Phrasenschwein-Schippe oben drauf gehauen und sowas bei euch auch. Also was dann so ab der 65., 70. passiert ist, war verdammt gut, muss man einfach sagen. Und es war dann auch folgerichtig, dass das 3:2 fiel. Das war ja jetzt keine Phase, wo das dann ja geschenkt war oder so, sondern es hat sich einfach abgezeichnet aufgrund der Stärke, die ihr auf einmal auf den Platz gebracht habt. Hm.
Ja, also ich frage mich da natürlich auch, warum uns das dann in solchen Spielen gelingt und bin dann eigentlich wieder bei dem, weil wir mitspielen durften, weil ihr uns dann eben auch habt mitspielen lassen, so, wo andere Mannschaften, und da bin ich dann bei dir, wahrscheinlich einfach noch ein Stück abgeklärter sind hinten, den Ball vielleicht noch dreimal mehr hinten rumspielen und das Tempo dann auch bewusster oder ein bisschen geschickter rausnehmen, während ihr dann vielleicht den Gang so ein bisschen zurückschaltet, aber eben trotzdem weiter nach vorne spielt, nur halt nicht mehr mit ganz so viel Druck und dadurch ergibt sich das dann eventuell.
Also ich will jetzt nicht jammern, aber das war so eine Phase, wo du gemerkt hast, dass mit Niklas Höfler, in Freiburg Chico Höfler genannt, einfach der Spieler fehlte, der in der Phase die Bälle gewinnt, der sie auch hält, der so eine, ja, der so eine Ballgewinnmaschine ist, wie wir ihn intern nennen, der da einfach dann die Zweikämpfe auf der Sechs gewinnt und im Mittelfeld eine Präsenz hat, die du in der Phase komplett verloren hast. Hm. Und das ist natürlich nur ein Spieler, will jetzt auch da nicht sozusagen da den Grund sehen, aber es war so eine Phase, wo ich ihn gerne im Team gesehen hätte. Mhm. Und dann, wo du einfach gemerkt hast, ja, der würde gut tun, wenn er jetzt da wäre, aber war nicht da. Punkt. Mhm.
Dann gab es ja 10 Minuten, bis das 4:2 fiel. Da können wir dann gleich nochmal drüber reden. Aber ja, hattest du in den 10 Minuten dann irgendwann mal das Gefühl, oha, jetzt könnte es doch noch was Enges geben mit den 3 Punkten?
Erstaunlicherweise nicht. Also nervlich ein Stück weit schon, aber das Spiel gab es nicht her. Also ihr wart ja dran auf 3:2, ihr wart dran auf 4:3 später noch und ihr wart ja auch dran auf 2:1. Aber ihr hattet in keiner dieser Phasen eine Torchance zum Ausgleich.
Ja, die waren also auch immer recht kurz.
Ja, die waren zum einen immer relativ kurz, wobei aber auch in diesen 10 Minuten hattest du nie das Gefühl, dass da jetzt der Ausgleich kommt. Was ein wichtiger Faktor war, Harvard Nielsen kam rein, 2 Minuten nach dem Tor. Und der war das erste Mal, seitdem er in Freiburg ist, extrem auffällig. Also der hat mir in der kurzen Zeit, in der er drin war, sehr, sehr gut gefallen, weil er es sehr, sehr gut gemacht hat, weil er viele Bälle gewonnen hat in dieser kurzen Phase und wieder so ein bisschen was rausnahm von dem Druck, den ihr hattet bis zum 3-2. Mhm. Und deshalb hatte ich eigentlich nie jetzt so innerlich, natürlich hat man innerlich immer die Unruhe, jetzt machen sie bestimmt noch eins und scheiße und überhaupt, aber das Spiel gab es nicht her. Das Spiel gab nie jetzt die Szene her, wo du gesagt hast, jetzt fällt aber das 3-2. 3-3. Jetzt fällt der Ausgleich. Jetzt sind sie so im Spiel, dass da nichts mehr. Diese Phase hatte ich nie und diese Phase gab es meiner Ansicht nach im Spiel eigentlich auch nie. Mhm.
Ja, und dann kam die Ecke, wo wir hatten das auch im Millanton letzte Woche mal wieder. Fafa Picot, der eigentlich, wenn er reinkommt, immer so ein bisschen für Unruhe vorne sorgt und auch durch seine Schnelligkeit einiges ausmachen kann, halt einfach seine Unbedarftheit, fehlende Cleverness, fehlende Erfahrung vielleicht auch in dem Kopfball bei der Ecke gegen den guten Kempf dann eben zeigt und wir uns dadurch dann das 4-2 fangen, weil Kempf muss ja nicht mal hochsteigen wirklich.
Ja, das Spannende ist ja, dass Kempf zwischen zwei Leuten den Kopfball bekommt. Ist mir vollkommen unerklärlich, wie er den genau da bekommt in der Szene, zumal Torrejón ja noch dahinter ist. Mhm. Ganz spannendes, keine Ahnung, war jetzt der zweite Treffer von Kempf, also der dritte Saisontreffer, wenn ich es richtig weiß. Der hat 3 Tore gemacht dieses Jahr und 2 davon gestern. Mhm. Und hat ja auch den Freistoß rausgeholt, der zum 2-0 führte. Also das war ja, er wurde ja gefoult vom Spieler, der nach hinten getreten hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Also er war sozusagen an 3 Toren beteiligt, 5 Tore hat er gemacht, seitdem er beim SC ist, aber 2 eben gestern davon. Ja, also hat insgesamt, zum Elfmeter kommen wir ja noch, hat vorne gut ausgesehen, hinten auch für Tore gesorgt, alles in Ordnung. Aber mal wieder typisch, 3 Tore aus Standards, das 1-0 aus einer kurzen Ecke, wenn man es noch dazu nimmt, 2-0 direkter Freistoß und das dritte nach einem Eck und das vierte nach einem Eckball. Also ja, typisch für den SC diese Saison. Ruhende Bälle sind eine ganz, ganz große Stärke und sind sie schon seit vielen Jahren. Was wenige wissen, ist, dass der Co-Trainer des SC, der für die Standards verantwortlich ist, Lars Vossler, war vor der WM 2014 eingeladen vom DFB-Trainerstab ins Trainingslager der Nationalmannschaft, um Standardvarianten zu diskutieren, zu besprechen und vorzustellen. Das heißt, die Standardstärke, die der SC hat, seit dem Wechsel zu Streich und eben zu dem Trainerteam mit Vossler als Co-Trainer, ist durchaus auch schon anderen aufgefallen und schlägt auch höhere Wellen. Also das ist sozusagen eigentlich die Aufgabe von Vossler und dem Team, die Standards. Da redet Streich gar nicht mit und kümmert sich auch nicht darum. Das sind sozusagen eigene Trainingseinheiten, die da stattfinden. Das ist schon eine beeindruckende Bilanz, die da auf den Rasen gebracht wird.
Ich versuche mir jetzt gerade die Tore der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Erinnerung zu rufen, aber ich
glaube, es waren Standards dabei, gegen Portugal schon unter anderem im ersten Spiel, aber frage mich nicht bitte nach genauen Abläufen oder so, aber es ist so, dass Löw ja mal gesagt hat, er lässt Standards gar nicht trainieren, was irgendwie zu großen Kritikpunkten immer wieder führte und vor der WM war Lars Vossler im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft. Mhm.
Nun gut.
Also ist der SC Freiburg irgendwie ja auch Weltmeister.
Das sei euch total gegönnt, ja.
Wahnsinn.
Geht mir ab.
Mir auch total. Also ich denke, da liegen wir nicht weit auseinander.
Okay. Immerhin haben wir auch 2 Standardtore gemacht. Das eine war halt dieses Kacktor nach Ecke und das zweite war dann ein Elfmeter.
Wunderball aus 11 Metern.
Einer der sichersten Standards, den man so haben kann. Und da habe ich mich gefragt, hatte der Kempf einfach keine Lust mehr und hat gesagt, komm, ich hau dich jetzt um, bevor das hier noch lange läuft. Das sah so ein bisschen unmotiviert aus. Oder das war er einfach fertig und kam zu spät?
Er übermotiviert aus. Er kommt aus meiner Sicht mit zu viel Geschwindigkeit rein und legt dann Hornschuh total unnötig. Also das war ja eine Situation, natürlich kann er zum Abschluss kommen eventuell, aber er kommt mit zu viel Geschwindigkeit von der Seite und das ist ja so eine Mischung auch aus Wollen einerseits, andererseits nachlassender Konzentration, weil dann doch die Kondition in der 90. irgendwann mal ein Stück weit nachlässt. Und klares Foul, klarer Elfmeter, überhaupt keine Diskussion.
Mhm. Ja, Ja. Und Lasse macht den dann auch relativ souverän unten links. Ja. Wobei, das war jetzt sein vierter Elfer. Er hat drei verwandelt. Den einzigen, den er verballert hat, das war leider, leider in Bochum im Hinspiel. Sonst hätten wir das da eventuell auch gewonnen beim 3-3. Aber nachdem er letzte Woche gegen... Nee, war das letzte Woche? Wo er den in den Winkel gedroschen hat? Nee, das war vorher gegen Paderborn. Das 3-4. Da hat er den schön rechts oben in den Winkel gehauen. Jetzt hat er ihn schön links unten in die Ecke geschoben. Also ist er da offensichtlich auch zu Variationen fähig. Das beruhigt uns ja dann für die Zukunft. Ja, aber dann war auch relativ zeitnah danach Schluss. Ewald war furchtbar sauer. Ich weiß nicht warum. Hast du das irgendwie noch herausfinden können?
Also er hat sich zumindest auf der Pressekonferenz über den Schiedsrichter massiv beschwert.
Zu Recht? Also natürlich, aber warum konkret?
Es wären viele Pfiffe gewesen gegen einen, dann bekommst du Standards und so weiter. Und okay. ich fand ihn etwas weinerlich auf der PK und fand, das Spiel gab es nicht her. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber ja.
Ja, ich habe es auch Matthias Heim, zumindest in der Zusammenfassung, die ich gesehen habe, ging mit dem Schlusspfiff so in Richtung vierten Offiziellen und sah sehr ungehalten aus. Und Ewald feuerte ja die Plastikflaschen durch die Gegend. Also ich denke, der vielleicht war auch sauer wegen zu kurzer Nachspielzeit, keine Ahnung.
Ja, das war auch so ein Punkt. Es hätte nur 2 Minuten 50 Nachspielzeit gegeben. Das war schon noch so ein Punkt, der ihm etwas aufgestoßen ist. Und wo 3 angezeigt waren, 2:53 hat er wohl abgepfiffen. Ja, es ist, wie soll ich sagen, verständlich. Du verlierst ein sehr doch feuriges Spiel, knapp. Er hat es auch Spiel anders gesehen. Also er meint, ihr hättet einen Punkt verdient gehabt. Wärt auf Augenhöhe gewesen. Wäre ein ausgeglichenes Spiel gewesen über weite Teile. Kann ich nicht teilen. Ich fand, dass der SC, wie gesagt, die erste Halbzeit klar besser war. Dass ihr in keiner Phase, wo ihr dran wart, die Chance hatte, den Ausgleich zu machen. Muss man so sehen. Zumal dann noch, wenn Philipp aufs Tor zuläuft oder Petersen, vollkommen egal. Also so wie das Spiel einfach, also die Chancen waren beim SC in der ersten Halbzeit die klaren auf jeden Fall. 2-0 zur Halbzeit ging aus meiner Sicht absolut in Ordnung und so viel Überlegenheit war dann in der zweiten Halbzeit nicht da, dass ich da jetzt irgendwie noch ein Unentschieden rauskonstruieren wollen würde.
Okay. Gut. Aber soll auch dann Ewald in der Emotion nach dem Spiel gerne zugestanden sein, besser
als man sich da Gottes Willen, vollkommen. Also bitte, wer bin ich, Ewald Lien zu kritisieren? Nein, jetzt mal, sorry, ich weiß noch, die Gags, die es auf Twitter gab, als der zu euch kam, als es hieß, Ewald Lien trainiert St. Pauli. Und wenn du dir anschaust, seine Bilanz und was er dort geleistet hat, ist das Wahnsinn. Ist das einfach nur großartig. Punkt. Wer bin ich, den zu kritisieren?
Ja, also ich war also damals auch sehr überrascht, um es vorsichtig zu formulieren. Und natürlich inzwischen habe ich mich da sehr gerne eines Besseren belehren lassen.
Absolut. Also ich glaube, es gibt, also die müssen in Promillezahl zu finden sein, die damals sagten, ja, das wird super und cool, dass sie kommen. Also dass es so wird und wie es geworden ist, ist doch einfach fantastisch. Jetzt Punkt.
Das stimmt.
Deswegen Dinge anders sehen, immer okay, aber Kritik never ever. Bin ich vollkommen raus aus der Nummer.
Ja, du hattest prophezeit, wenn wir gewinnen, dann wären es ja nur noch 7 Punkte auf Nürnberg, wenn sie denn gegen Duisburg verlieren. Und tatsächlich verliert Nürnberg gegen Duisburg. Wie konnte man da die 10 Euro nicht setzen auf Duisburger Auswärtssieg und sich eine goldene Nase verdienen? Das heißt aber umgekehrt, also ja, für uns sind es jetzt immer noch nur 10 Punkte. Wir haken das Thema Aufstieg trotzdem jetzt mal dezent ab, wie in den letzten 3 Wochen schon. Aber für euch hat sich das natürlich dadurch dramatisch verändert, denn es sind jetzt 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.
Ja, also es ist ja schon letzte Woche war es Vereinsrekord mit 7 Siegen am Stück. Jetzt ist es der 8. Sieg am Stück. Und natürlich 6 Punkte vor auf den Relegationsplatz bei noch... Wie viele Spiele haben wir noch? Noch 5?
5.
Ist natürlich, ja, also sorry, wenn du da nicht sagst, dass du direkt hochgehen willst, dann hast du irgendwas falsch gemacht im Sport. Punkt.
Ja. Nimmst aber die Glückwünsche immer noch nicht an.
Auf keinen Fall. Also ich würde mich momentan auch noch nicht dazu versteifen, zu sagen, dass es auf jeden Fall klappt. Okay. Dazu, der Spielplan ist eigentlich nicht. Ja, also du musst nächste Woche nach Braunschweig. Das Braunschweig auswärts ist immer brutal schwer. Also das ist einfach eine eklige Mannschaft zu spielen. Dann, du hast daheim noch Heidenheim und eben Duisburg. Also da kann es schon sein, dass es ja irgendwie noch nach hinten. Also ich glaube, Duisburg unterschätzt jetzt keiner mehr, auch in Freiburg nicht. Heidenheim gehe ich schon davon aus, dass der SC die Qualität hat, gegen die zu gewinnen. Auf der anderen Seite, die sind Sechster und dann musst du noch zu Union Berlin am letzten Spieltag. Du brauchst 3 Siege aus den 5 Spielen, dann bist du sicher oben. Weil ich gehe nicht davon aus, dass Nürnberg alle 5 Spiele noch gewinnen wird, zumal das Schöne aus Freiburger Sicht am Nürnberger Spiel ist ja, dass sie 2 Spieler haben, die sie ersetzen müssen nächste Woche aufgrund der 2 Platzverweise. Ja, ist eine traumhafte Ausgangsposition. Du hast eine unglaubliche Torbilanz. Freiburg ist ja sowas wie das Unterhaltungsprogramm der zweiten Liga, was Gladbach in Liga 1 ist. 99 Tore insgesamt in 29 Spielen. Das heißt, du hast einen Schnitt von mehr als 3 Toren pro Spiel. Also wer Unterhaltung sehen will, ist, glaube ich, beim SC dieses Jahr gut aufgehoben. Für die Nerven ist es nicht immer ganz so geil, wie wir schon hatten letzte Woche und heute. Aber das kannst du dir nicht besser träumen, dass der direkte Aufstiegskonkurrent daheim gegen den Tabellenletzten verliert.
Der ja bisher auch tatsächlich, das habe ich gerade nachgeguckt, in der Auswärtstabelle mit Abstand letzter war und noch nicht auswärts gewonnen hatte. Also das macht es natürlich noch eine Spur lustiger.
Ja, und es war ja jetzt auch nicht so, dass es unglaublich verdient war, dass Duisburg gewonnen hat. Ich glaube, Nürnberg hatte in der zweiten Halbzeit 19 Torschüsse oder sowas. Das war schon heftig. Also der Club hat ein ordentliches Spiel gemacht, aber nach wie vielen Spielen? 18 Spielen in Folge nicht verloren. Dann hast du eben mal eins dabei, wo es dann auf die Ohren... Ja, wo dann auch eine gute Leistung nicht ausreicht zu gewinnen. So ein Spiel gibt es einfach dann mal.
Na, Chancenverhältnis 7-6, aber habe ich auch wirklich nicht gesehen. Ja, apropos Auswärtstabelle, weißt du, wer Erster ist in der Auswärtstabelle aktuell?
Lass mich raten. Der SC... Nee, aktuell jemand anders.
Aktuell ist es tatsächlich RB Leipzig, aber während wir dies aufnehmen, spielen die ja in Düsseldorf. Ja. Und dort steht es momentan, lass mich kurz hier einmal.
Deswegen sind sie auch wieder vorne in der Auswärtstabelle.
Ah, genau. Die haben gerade das 2-1 durch Davy Selke erzielt. Wollen wir mal gucken, wie es ausgeht. Das würde bedeuten, du musst dich weiter um deine Felge streiten.
Ja, wobei, wenn du mir jetzt garantierst, dass ich Zweiter werde.
Dann nimmst du das? Wie feige. Komm, Sven, alles oder nichts.
Dann nehme ich das und fahre morgen mit dem Fahrrad, das ich noch reparieren lassen muss vorher, nach Leipzig und packe sie hinten drauf und überreiche sie persönlich. Aber nein, Spitzenreiter und jetzt noch mit noch 5 Siegen in Folge zu 13 Siegen in Folge, ich finde, das ist ein sehr realistisches Ziel. Überhaupt nicht arrogant, überhaupt nicht übers Ziel hinausgeschossen und Petersen muss seine 30 Treffer machen. Ganz ehrlich, am Ende aufsteigen. Alles andere ist wirklich sowas von Schiedegger.
Okay.
Aber Erster werden wäre schon cool. Klar. Okay. Also es wäre einfach cool zu sagen, ich meine, schau mal, so oft wirst du nicht mehr die Möglichkeit haben, als SC Freiburg vor Leipzig zu landen.
Ja, das mag sein.
Wenn ich höre, dass die in Dimensionen von Götze und so denken, dann könnte es sein, dass für den SC in den nächsten Jahren schwierig wird, vor Leipzig zu landen. Insofern nimmt man das gerne nochmal mit und meistert. Und außerdem, es ist ja ganz wichtig, der Briefkopf und so.
Natürlich, ja.
Und Zweitligameister 2016, das macht sich unglaublich. Gibt auch nochmal mehr Fernsehgeld, ne?
Das mag sein, ja. Also ich glaube nicht unmittelbar, aber dann ja in Relation zu den anderen Vereinen hast du dadurch ja wieder ein bisschen mehr Punkte für die 5 Jahre.
Schau mal, so. Bekommt der Zweitligameister nicht irgendwie so automatisch Zugang zum Team Marktwert oder sowas? Wäre das nicht irgendwie...
Ja, aber bitte, will der Zweitligameister denn zu diesem Team gehören?
So ein Extra, mit dem man bauen könnte oder so?
Wo habe ich das heute gelesen? Das Team Marktwert ist Team sportliche Minderleistung oder so? Naja, egal.
Lass gut sein.
Ja, ganz kurz nochmal Pascal Stenzel, weil du den ja vorhin auch hervorgehoben hast. Du sagtest schon, der ist ausgeliehen von Borussia Dortmund. Vertrag läuft jetzt aber erstmal dann nur bis zum Sommer. Mhm. Will man den behalten? Kann man den überhaupt behalten oder geht der zurück?
Es wäre cool, wenn man ihn behalten könnte. Ich glaube, die Transferplanung in Freiburg hängt ganz stark davon ab, in welcher Liga man spielen wird. Das ist einfach der entscheidende Punkt.
Gut, aber da gehen wir jetzt davon mal aus.
Jetzt gehen wir mal davon, wenn es Bundesliga wäre, wäre es durchaus denkbar.
Okay.
Man beachte alle Konjunktive. Nein, dann wäre, denke ich, eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass Pascal Stenzel in Freiburg bleibt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man ihn verpflichtet. Dortmund ist auf den Positionen mit Piszczek, Ginter und wie sie alle heißen, extra schon gut ausgestattet. Das ist vielleicht auch ein Spieler, der nicht das Niveau hat für Dortmund, also für die Dortmunder Ansprüche, kann sein, der aber beim SC sich weiter wunderbar entwickeln kann. Mhm. Also ich kann mir auch eine Verlängerung der Leihe vorstellen, ich kann mir da aber auch vorstellen, dass der Verein ihn kaufen wird, wenn es die Möglichkeit gibt. Hängt davon ab, wie die Dortmunder planen zu Transfers, ist aktuell von Freiburg noch gar nicht nach draußen gedrungen zur Saison.
Ja, aber er hat noch 2 Jahre Vertrag in Dortmund, das heißt, man könnte ihn auch noch mal ein Jahr ausleihen, wenn beide Vereine sich da einigen.
Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der Spieler, ich meine, sorry, der ist jetzt Stammspieler beim SC, der hat die letzten 8 Spiele alle gemacht, hat da sehr überzeugt, sieht auch, ich glaube, Freiburg ist ein sehr, sehr gutes Umfeld für junge Spieler, was den Trainer angeht, was den Verein angeht. Auch vielleicht, was die Ruhe angeht, in der man arbeiten kann, um sich weiterzuentwickeln. Man sieht ja, wo so mancher Spieler dann hingegangen ist, was da so an Entwicklung genommen wurde. Insofern kann ich mir absolut vorstellen, dass der bleibt.
Okay. Gut, gut. Ja, dann haben wir, glaube ich, das Spiel ganz gut abgehakt. Ja. Hast du irgendwas zum Drumherum, zum Stadion, zur Stimmung gehört? Also da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel zu beitragen, außer dem üblichen. Ich habe vom Spiel nichts gesehen.
Nee, Stimmung war ziemlich gut. Also wenn du 4-3 gewinnst und Sonne scheint in Freiburg und du bist Tabellenführer und parallel verliert noch Nürnberg gegen Tabellenletzten, dann hast du natürlich einfach eine gute Stimmung in der Bude. Und das war absolut... Also war ein toller Fußballsonntag, glaube ich, für alle. Außer diejenigen, die im Gästeblock, Gruß an Leonie an der Stelle, die nichts gesehen haben vom Spiel. Das ist natürlich, sorry, da kann man sich immer nur wieder für entschuldigen, das Ding. Ich höre es von jedem, ist eine absolute Katastrophe. Ich war da selbst natürlich noch nie, aber du hörst es von allen Seiten und wird Zeit, dass sich dein neues Stadion dringend dann auch was dran ändert, weil das ist echt eine Zumutung und steht im SC, man hat ja früher... weiß gar nicht, warum man es abgeschafft hat. Es gab ja mal eine Zeit, da hat man in Freiburg die Gästefans mit Applaus begrüßt. Das fand ich immer sehr klasse und schön und irgendwann nicht mehr, wieso auch immer. Und das wäre schön, wenn sozusagen diese Atmosphäre, die man den Gästen entgegenbringt, da auch sich im Gästeblock niederschlagen würde. Da muss man leider noch vertrösten auf 2019.
Okay. Gut, gut. Ja, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel übrig, außer dir für die nächste Saison ganz viel Spaß mit den Erstliga-Podcasts zu wünschen. Ob du es jetzt annimmst oder nicht.
Ja, ich wollte sagen, ich danke fürs Gespräch und hoffe, dass wir uns nächstes Jahr nicht sprechen.
Doch, unbedingt. Pokal-Halbfinale.
Ja, gerne, super gerne. oder ihr schafft doch noch die Relegation, dann auch gerne.
Ja, nee, wird wohl nicht so der Fall sein. Alles klar, Sven. Ich danke dir für beide Gespräche, wünsche euch, wie gesagt, viel Erfolg in der restlichen Runde und meinetwegen dürft ihr gerne nächstes Jahr den Durchmarsch machen, direkt wo auch immer hin. In die Champions League meinetwegen. Dann könnte das mit dem Stadion vielleicht auch ein bisschen schneller gehen.
Sehr gerne. Wir sehen uns dann in der Saison 17-18 wieder.
Wo denn?
Oben.
Ach so, okay. Gut.
Bin ich total für. Wir sehen uns oben wieder.
Okay, dann dir alles Gute und noch einen schönen Tag und wir sprechen dann in 2 Jahren.
Mach's gut. Ciao. Tschüss.